Cool. Ich werde heute über Freude sprechen. Ein Thema, das ich sehr liebe und was ich glaube so wichtig ist. Und wisst ihr, es gibt eine richtig neue Statistik, die ist gerade erst 24 rausgekommen. Und da zeigt sich, dass Deutschland ziemlich weit hinten geht, wenn es um die freudvollen Länder geht. Da schneiden wir nicht so gut ab. Wir liegen knapp nur vor Bulgarien und unser Durchschnitt ist, lass mich sehen, 6,5 und der Durchschnitt liegt eigentlich bei 7,1 auf einer Skala von 1 bis 10. Wir hängen in Freude ganz schön hinterher und wir sehen auch, irgendwie ist es eine Zeit, wo Depression zunimmt, präsenter ist als jemals zuvor. Ich erlebe das selbst in meiner Familie, wo psychische Krankheiten zunehmen. Wir sind mit Dingen auseinandergesetzt, die wir vielleicht vor noch ein paar Jahren nicht so gesehen haben oder auch vielleicht gar nicht so kannten. Und ich dachte mir, wir starten doch jetzt mal voller Freude rein. Habt ihr Lust? Ja? Okay, das hört sich noch nicht ganz begeistert an. Ich hoffe, das hört sich nach der Predigt begeisterter an. Gucken wir mal. Es gibt jemanden bei uns an der Schule, der leitet das erste Jahr, mein Kollege, und der sagt immer, ich predige mich glücklich. Ich nehme das jetzt einfach. Okay, deswegen dachte ich mal, ich fange heute an, Witze zu erzählen. Lustig, gell? Ich bin eigentlich gar nicht so der Witzetyp. Als Kind habe ich das geliebt, heute kenne ich keinen mehr auswendig, deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Und es sind Christenwitze. Man darf auch solche Witze machen. Okay, ich hoffe, ihr versteht sie ja, weil manchmal hängt man ja bei Witzen so ein bisschen hinterher. Im Religionsunterricht lässt sich der Lehrer von den Schülern die wunderbaren Heilungen von Jesus aufzählen. Und dann sagten die Schüler ja, die Aussätzigen machte er rein, die Blinden machte er sehend, die Gelähmten konnten wieder laufen, aber irgendwie eines vermisste der Lehrer noch und fragte, und was tat er mit den Tauben? Und ein Schüler antwortet, die ließ er fliegen. Das ist echt ein Flachwitz. Welches ist der älteste Beruf der Welt? Nee, Elektriker. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Okay, jetzt kommt mein Lieblingswitz. Aufgepasst. Ein Pfarrer ist im Urlaub in Afrika und plötzlich sieht er sich von einem Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie, schließt die Augen und betet: O Herr, verschone mich, gib mir ein Zeichen deiner Gnade, befiehl diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten. Als er wieder aufblickte, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns, was du uns beschert hast. Okay. Der ist gut, gell? Oh, ich finde den auch richtig lustig. Guck mal, hier kam schon ein bisschen Freude in den Raum. Halleluja. Aber weißt du, vielleicht hast du jetzt über den einen oder anderen Witz gelacht. Ich hoffe, einer hat deinem Humor entsprochen. Aber die Sache mit Witzen ist, wir lachen kurz und empfinden kurze Freude, aber die ist irgendwie auch vergänglich. Das für den kurzen Moment empfinden wir diese Freude und dann ist der Moment auch wieder vorbei. Sagen wir, haben wir uns ausgelacht. Aber ich will heute nicht sprechen über eine Freude, die wir an etwas haben, wie an einem Witz, oder wir freuen uns auf etwas, wie Kinder an Weihnachten, die sich auf die Geschenke freuen, sondern ich will von einer Freude sprechen, die wir nur in etwas, nicht nur in etwas, sondern nur in jemandem finden können. Und diese Freude, die wir nur in jemandem finden können, ist die Freude, die wir nur in Jesus Christus finden können, dem Messias, der dich und mich gerettet hat aus unserer Schuld, aus eigentlich Verdammnis, aus der Dunkelheit und der König aller Könige ist und mit dem wir in Beziehung stehen dürfen. Und über diese Freude, die nicht abhängig ist von etwas, weil wenn wir Freude an etwas oder auf etwas haben, ist es immer abhängig von einem Umstand, oder? Oder von einer Emotion, die wir gerade fühlen. Weißt du, ich hatte richtig Freude. Wir haben vor 2 Jahren aus dem Himmel so ein Riesengeschenk bekommen. Einen BMW haben wir geschenkt bekommen. Es war das größte Geschenk, glaube ich, was ich jemals bekommen habe. Und ich hatte richtig Freude an diesem Auto. Ich kann endlich schnell fahren. Ich hatte vorher nur so ein Citroën und jetzt fahre ich BMW. Ich liebe es. Aber es ist die Freude, die ich an meinem Auto habe. Aber weißt du, wenn ich das Auto nicht mehr habe, dann habe ich diese Freude an diesem BMW auch nicht mehr. Das heißt, diese Freude, die man an oder auf etwas empfinden kann, ist immer abhängig von den Umständen, von Gegenständen, vielleicht auch von Personen, von Dingen, die du fühlst. Aber die Freude in Jesus, will ich dir heute sagen, die ist nicht abhängig von etwas oder von Umständen. Sie ist nicht an Emotionen gekoppelt, sondern Jesus in sich ist vollständig. Er ist ganz und er ist immer. Deswegen haben wir Zugang zu dieser Freude und da wollen wir ein bisschen eintauchen. Und wenn ich an Freude denke und eine Person, die wirklich irgendwie für mich Freude begriffen hat, die nicht abhängig ist von Umständen, dann muss ich an Paulus denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fällt dir auch eine andere Person aus der Bibel ein, aber ich muss an Paulus denken. Und deshalb, vielleicht habt ihr eine Bibel dabei, vielleicht auch nicht, vielleicht ein Handy, eine App. Ihr dürft mal Philipper 4 aufschlagen. Ich warte kurz. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Seid ihr bereit? Ja? Okay, dann lese ich vor. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Vielleicht habt ihr diese Verse schon mal gehört. Aber wisst ihr, ich denke mir, Paulus schreibt es zu einer Zeit, wo ich nicht davon ausgehe, dass er Freude empfinden kann. Weil als er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, die er gegründet hat, das war tatsächlich die erste Gemeinde auf europäischem Boden, ja, und er hat diese Zeilen im Gefängnis geschrieben. Im Gefängnis. Er wusste nicht, ob er nochmal aus diesem Gefängnis herauskommen wird, geschweige denn, ob er diese Zeit überhaupt überleben wird, weil eine Vollstreckung, also ein Gerichtsurteil, war nicht ausgeschlossen. Das lässt er auch die Gemeinde in Philippi wissen in dem Brief, wenn ihr da nochmal genauer reinschauen wollt. Aber trotzdem gibt er in dieser Zeit, wo die Umstände so schrecklich erscheinen. Ich meine, ein Gefängnis damals, so ein römisches Gefängnis, sah nicht so aus wie heute. Da hatte man keinen Fernseher, da hatte man auch keine Heizung, da hatte man auch nicht ein gemütliches Bett. So ein Gefängnis im Römischen Reich sah schon ganz anders aus. So wie man sich eigentlich einen Kerker vorstellt. Und trotzdem gibt er eine ganz klare Anweisung. Weil ich weiß nicht, wer von euch gut im Deutschunterricht war. Bei mir war es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und wenn man diese Satzstellung sich anschaut, da ist ein Verb am Anfang und ein Ausrufezeichen am Ende, nennt man das eine Aufforderung, beziehungsweise einen Aufforderungssatz. Und diese Aufforderung, die Paulus der Gemeinde in Philippi mitgibt, ist: Freut euch! Ausrufezeichen. Das ist eine Aufforderung. Aber nicht nur, dass er die Aufforderung einmal gibt, sondern es steht dahinter gleich nochmal. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das heißt, es ist eine doppelte Aufforderung. Und wenn wir eine doppelte Aufforderung lesen, ist es oft sehr eindringlich, oder? Ich habe es nicht nur einmal gesagt, vielleicht kennen es Eltern, die zu ihren Kindern was öfter sagen müssen. Da kommt dann so ein bisschen Nachdruck hinterher, so räum dein Zimmer auf. Okay, ich habe es nicht gehört, räum dein Zimmer auf. Also so zweimal hat schon ein bisschen mehr Nachdruck als einmal, oder? Könnt ihr da, ja, okay. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die solche Sätze von meinen Eltern hören musste. Aber Paulus fordert die Gemeinde nicht nur einmal auf, sondern zweimal. Und was sagt er eigentlich? Freut euch, was auch immer geschieht. Also eine Freude, die nicht abhängig ist von Umständen, weil er sagt, egal was geschieht, egal was gerade außen passiert, egal was dich gerade umgibt, ich sitze gerade selber im Gefängnis, in einem Verlies, so würde ich es beschreiben. So, ich habe keine Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergeht. Aber ich sag euch, freut euch, was auch immer geschieht. Und woraus besteht diese Freude? Das lesen wir eigentlich direkt wieder dahinter. Es freut euch darüber, dass ihr was, in meiner Übersetzung Neue Genfer, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und ich glaube, hier könnte ich meine Predigt eigentlich beenden, weil das ist die Message. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich müsste eigentlich gar nichts mehr sagen. Das reicht schon genug. Das ist die Message. Weil was ist das für eine Freude, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen, dass wir mit ihm in Beziehung stehen dürfen. Er lebt in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie wir in Kolosser lesen. Oder durch ihn sind wir erlöst, weil er unsere Sünden vergeben hat. Er hat eine Hoffnung in dein und in mein Leben ausgeschüttet. Warum? Weil er gibt uns ewiges Leben und wir werden nicht verloren gehen, wie wir in Johannes lesen. Er gibt uns ewiges Leben und wir werden nicht verloren gehen. Und was ist das? Das ist die Freude über meine und deine Errettung. Wie oft denkst du tatsächlich noch über deine Errettung nach? Ganz ehrlich mal. Es war eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. So, wie oft denke ich eigentlich darüber nach? Krass, Gott, ich bin errettet. Ich darf ewiges Leben haben. Ich muss nicht länger in der Finsternis wandeln. Du hast die Schuld für mich am Kreuz getragen. Du hast alle Krankheit auf dich genommen. Durch dich habe ich eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Durch dich habe ich Zugang zu einem Frieden, den ich nicht verstehen und nicht greifen kann. In dir finde ich alles, womit nach mein Herz schreit. Wie oft denkst du noch darüber nach? Eine gute Frage, oder? Ich glaube, tatsächlich zu wenig, wenn ich an mein Leben denke. Aber diese Freude der Errettung ist doch eigentlich Grund genug für eine Freude, oder? Manchmal brauche ich das ein bisschen bildlich. Ihr kennt es vielleicht aus der Jugendstunde oder habt dieses Bild schon mal bekommen, wenn wir über Errettung und über Gnade predigen, über sein Werk am Kreuz, dann verwenden wir oft dieses Bild von, stell dir vor, du wärst zum Tode verurteilt. Und dann sitzt du in einem Gerichtssaal und das Urteil wird verkündet und dir wird gesagt, du hast nicht mehr länger zu leben, du musst sterben für das, was du getan hast, wirst du verurteilt werden. Und dann steht jemand aus dem Nichts auf und sagt, hey, stopp, stopp, stopp. Weißt du was, wir machen einen Deal. Ich nehme dein Urteil auf mich und du musst es nicht ertragen. Wie würdest du reagieren, wenn du da sitzt? Das löst doch eine Emotion in dir aus, oder? Das macht entweder ich habe das ganz oft, wenn ich berührt bin von Freude oder von Überwältigung und Dankbarkeit, dann lache ich und weine ich gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein lustiges Gefühl, bist so. So hört sich das ungefähr an wahrscheinlich für Außenstehende. Aber das muss doch eine Emotion in dir auslösen. Ich stelle mir vor, ich sitze in diesem Gerichtssaal und jemand sagt, nein, Laura, du musst es nicht. Ich gehe an deiner Stelle. Ich nehme das Urteil auf mich. Ich sterbe an deiner Stelle. Du musst es nicht tun. Das muss doch eine Reaktion in uns hervorbringen. Und ganz oft denke ich, oh, wir müssen doch Reaktionen haben auf das, was er für uns getan hat, oder? Das ist meine Frage, die du einfach mitnehmen kannst. Und darüber nachdenken kannst, wie oft denke ich darüber nach? Weil, weißt du, wenn ich mir vorstelle, vielleicht ist es schon für die meisten Leute hier im Raum so, dass du errettet bist, dass du Jesus dein Leben gegeben hast. Und weißt du, wenn ich mir vorstelle, ich habe gestern viel darüber geredet, weil ich habe mein Zeugnis geteilt. Ich hatte eine andere Vergangenheit. Ich habe meine Freude viel in Partys, in Alkohol, in Anerkennung von Freunden, sowohl Männer und Frauen gesucht, aber auch in Beziehungen mit Männern in meiner Jugend. Das war das, was mir irgendwie Freude gegeben hat. Aber weißt du, wenn wir diese Freude in Dingen und in Umständen suchen, ich meine, heute heißt es so oft, oh, verwirkle dich, ich will das wahre Glück finden, Leute gehen reisen und tun alles, um irgendwie das Glück zu finden. Aber weißt du, da ist was in uns, ist Ewigkeit hineingesetzt worden. Und wenn wir nicht, wenn nicht Ewigkeit auf dieses Ewigkeitsbedürfnis antwortet, dann wird dieses Bedürfnis nicht gestillt. Und in meinem Leben war das so. Ich habe diese Freude in Dingen gesucht, aber weißt du, nach einer Partynacht hatte ich vielleicht Freude in dem Moment, wo ich feiern und tanzen und ausgelassen war. Am nächsten Morgen der Kater, da habe ich schon wieder gedacht, nee, fand ich eigentlich nicht so toll. Die Freude war schnell vergangen und irgendwie war sie vergänglich. Sie war wirklich an Dinge geheftet, die mir für den Moment diese Glücksgefühle, diese Freude gegeben haben. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, wie oft sind die wieder weg am nächsten Tag? Dann suchst du das Neue, das Neue, das Neue und du wirst rastlos. Es ist eine Rastlosigkeit, weil du immer auf der Suche nach dem Nächsten und dem Nächsten bist. Aber weißt du, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, kam da was in mein Leben, Ewigkeit hat auf einen Ewigkeitsverlangen geantwortet und dieses Bedürfnis war auf einmal gestillt. Wirklich gestillt. Und ich habe gestern das schon kurz erzählt, aber nicht jeder war da. Denn dieser Freude durfte ich wirklich, die durfte ich erleben. Und ich habe mich bekehrt im Oktober 2016. Ist dieses Jahr 8 Jahre her, ne? Ja. 7 Jahre auf jeden Fall schon. Wo ich mein Leben komplett geändert habe aus dieser, hey, ich suche alles in Partys, Drogen, Alkohol, Männern, in, hey, ich will mein Leben komplett verändern, Jesus für dich leben. Ich habe auch gestern gesagt, ich war so, hey Jesus, alles oder nichts. Ich setze alles auf eine Karte, ich habe keine Lust mehr zurückzugehen. Und dann, ich habe mich im Oktober bekehrt und im Januar wurde ich krank. Ich habe eine unerklärliche Hautkrankheit bekommen. Ich habe Abszesse am Körper bekommen, das sind echt entzündete Eiterbeulen, ist ziemlich eklig. Und ich musste ständig ins Krankenhaus, um die aufschneiden zu lassen. Dann wurde mir eine Diagnose gestellt, weil keiner wusste, was es ist und wo es herkommt, dass ich HIV hätte. Und ich dachte mir so, okay, kann ich mir nicht erklären, aber ich meine, ich hatte viele Männergeschichten, ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Und ich habe einen Monat mit dieser Diagnose gelebt und mich hat es irgendwie nicht erschlagen. Mich hat es auch nicht erdrückt, weil ich auf einmal war, krass, Jesus, selbst in diesem Moment von Schmerz und Krankheit fühle ich immer noch echteres Leben als in diesem Abschnitt, wo ich zuvor war. Ich fühle hier wahres Leben in Schmerz und in Leid, aber weil mich was erfüllt hat, was ich vorher nicht hatte und was nicht mehr endlich ist, sondern die Ewigkeit ist mit Jesus in mein Leben gezogen, wo ich gemerkt habe, hey, der antwortet was und mein Leben jetzt in diesem Moment mit Schmerz, Tränen und Trauer will ich nicht eintauschen mit dem, was ich davor hatte, auch wenn es augenscheinlich irgendwie besser erschien. Und diese Diagnose von HIV wurde dann bei einem Spezialisten 4-5 Mal nochmal rediagnostiziert und überprüft und es wurde festgestellt, dass es eine Fehldiagnose war. Halleluja, danke Jesus. Aber in diesen 10 Monaten von diesen immer wieder, ich musste auch operiert werden und ständig eigentlich in der Notaufnahme landen, kleiner Side-Fact, in dieser Notaufnahme habe ich meinen jetzigen Mann näher kennengelernt. Er war Lobpreisleiter bei uns in der Gemeinde, aber er hat zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus gearbeitet und er hatte schon einen Blick auf mich geworfen, den Moment, als ich diese Kirche zum allerersten Mal betrat. Für mich war das nicht so, ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, aber wir haben uns dann in dieser Notaufnahme ständig kennengelernt und weißt du so, Gott kann in den krassesten, schmerzhaftesten Momenten wirklich was Wunderschönes draus entstehen lassen, weil heute bin ich glücklich verheiratet mit dem besten Mann, der heute jetzt wahrscheinlich gerade Lobpreis bei uns in der Gemeinde leitet. Aber genau, und dann bin ich tatsächlich durch diesen Prozess von Schmerz und Trauer und Ich war so, warum Gott? Ich habe dir doch gerade mein Leben gegeben. Warum werde ich denn jetzt krank mit so einer Krankheit, wo keiner weiß, was ich habe? Aber irgendwas in mir drin hatte auf einmal eine Hoffnung, weil Jesus ist ja in mein Leben eingezogen und er ist Hoffnung, er ist Leben, er ist Zuversicht, er ist Frieden. Und ich konnte von diesem Zehren, weil ich in Beziehung mit ihm stand, mit ihm verbunden war, wie wir es in Philippa lesen, in der Beziehung mit ihm war und auf einmal Zugang hatte. Und tatsächlich, ich habe dann irgendwann, hat sowas angeklopft an mir, hey Laura, willst du dich taufen lassen? Und ich wusste dann, ja, ich weiß, es ist die richtige Entscheidung für mich. Und manchmal warten wir so lange mit Taufe. Aber ich glaube, wenn wir oft lesen, war Entscheidung und Taufe sehr eng aneinander. So, ne? Das war nicht so, oh, ich warte noch Jahre. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Prozess und ist richtig gut. Aber ich wusste dann so, das war ein Jahr später auch, hey, ich glaube, ja, ich will diese Entscheidung treffen. Und dann habe ich mich ein Jahr später, auch im Oktober, taufen lassen. Und soll ich dir was sagen? Kein einziger Abszess kam nach dieser Taufe wieder. Ich war komplett geheilt. Komplett. Es kam nie wieder. Ich habe nur noch, ich sage immer, ich habe einen Mercedes-Stern hier oben, so auf dem unteren Rücken, oberer Popo-Bereich. Das ist so ein Side-Fact. Ich bin immer so, da musste mir Haut entnommen worden. Also da wurde was komplett rausgeholt. So eine entzündete Stelle. Und jetzt habe ich einfach umsonst ein Mercedes-Stern-Tattoo bekommen. Ist auch super. Und ja, ich war komplett geheilt. Danke, Jesus. Und sage ich dir jetzt, Taufe ist das Geheimrezept? Nein. Weil bei Gott funktioniert das nicht so. Weißt du, so, hey, du bist krank, das ist das Rezept und dann ist alles wieder gut. Nein. Aber Leben mit ihm, verbunden sein mit ihm, ist eine Reise. Ist eine Reise. Ich meine, wer kennt es, wer schon verheiratet ist? Es ist eine Reise. Und das war meine Reise mit ihm, aber ich wusste, ich musste mich entscheiden, mein altes Leben als symbolisch, ist ja die Taufe, wirklich zu begraben und in neuem Leben wieder aufzuerstehen. Zu sagen, das ist vergangen, Neues ist geworden, dieses, ich habe entdeckt, da ist was in mir, mein Leben hat sich komplett verändert, ich wollte das in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt festmachen, dass mein Leben komplett Jesus gehört. Und kann ich dir jetzt sagen, wie, warum, weshalb? Nein. Aber ist okay. Weil in dieser ganzen Zeit wusste ich, da ist jemand an meiner Seite, der größer als jeder Umstand ist. Und ich konnte Freude empfinden, auch wenn mein Umstand nicht danach aussah. Weil, wie Paulus sagt, mich zu freuen, egal was geschieht, wiederum sage ich, freue dich, weil du mit mir verbunden sein darfst. Das ist Grund allein für Freude. Warum nicht? Wir sind vom Tod ins Leben geweckt worden. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir sind Himmelsbürger. Er nennt dich Sohn, er nennt dich Tochter. Ich bin so, wenn das nicht Freude in dir auslöst, dann bete ich, dass da diese Blockade weggenommen wird, dass das, was dich noch zurückhält und auffällt, wirklich dem auch Ausdruck zu verleihen. Weißt du, manchmal als Deutsche, wir sind echt ernst. Oder? Ich denke manchmal auch, da sitze ich in der Gemeinde und bin so, alle sind Mucksmäuschen still. Also auf jeden Fall sehr konzentriert, ist ja gut. Alle am Zuhören und Fokus. Aber manchmal bin ich doch so, hey, das Leben macht doch Spaß. Lasst uns ein bisschen Freude haben. Wenn nicht wir. Also ich denke mir manchmal, wir Christen scheinen manchmal so grummelig. Ich bin so, hey, Leute sollen doch erkennen an uns, dass an uns was anders ist, dass wir Leben haben und Leben in Fülle. Sie sollen die Liebe untereinander erkennen, lesen wir. Ich bin so, warum sind wir dann oft die irgendwie, die gefühlt alles kompliziert manchmal machen, uns aneinander so viel ärgern, auf den schlechten Sachen rumhacken, nur das Negative sehen. Ich bin so, hey, wenn das nicht Freude in uns auslöst und wir ein Leben in Freude leben dürfen, und das heißt nicht, irgendwas zu faken, weißt du, versteh mich nicht falsch. Manchmal denken wir auch so, ich fühle mich gerade echt kacke, Laura, soll ich jetzt lachen? Sorry für den Ausdruck, hallo, es wird aufgenommen. Aber ich bin so, ja, es geht immer noch darum, ehrlich in der Beziehung zu sein, aber diese Freude ist keine Emotion, von der ich rede. Manchmal fühlen wir uns freudig und es ist eine Emotion, aber ich glaube, diese Freude ist so viel tiefer, weil sie eine Perspektive ist. Es ist ein Perspektivwechsel. Weißt du, ich glaube, je öfter, wir lesen in Psalm 73, 28, schreibt David, für mich ist Gottes Nähe beglückend. Alleine Zeit mit ihm zu verbringen und ihn anzuschauen, bei ihm zu sein, löst doch Freude in mir aus. Ich durfte erkennen, dass Freude mich ganz oft auf Wahrheit wieder ausrichtet. Weil Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich glaube, ganz oft Freude richtet unseren Blick auf Wahrheit. Weil weißt du, ich bin ja sehr, ich habe das jetzt schon gezeigt, sehr bildlich unterwegs. Das heißt, ich zeige euch das mal. Weißt du, wenn ich auf meine Umstände schaue und auf die Perspektive, dann ist es für mich, als würde ich immer so schauen. Okay, hier stecke ich gerade. Ich sehe den Schlamassel um mich rum. Vielleicht ist hier ein bisschen Probleme auf der Familie. Hier habe ich irgendwie Stress auf der Arbeit. Ich sehe alles in meinem Umkreis. Aber ich durfte lernen, dass Gott gesagt hat, Laura, weißt du, hier schaust du auf dich, auf da, wo du drin bist, auf deine Umstände, auf deine Emotionen. Aber er hat mich echt gelehrt, dass er sagt, Laura, als würde er meinen Kopf heben, schau doch weiter. Das ist deine Perspektive. Deine Perspektive ist die Ewigkeit. Das treibt dich an. Mit dem Fokus sollst du durchs Leben gehen. Das ist der große Blick. Das hier ist endlich, vergänglich auch. Aber das hier ist der Blick für die Ewigkeit. Und das sollte doch das sein, wonach wir uns ausrichten, wenn wir wissen, wir sind nicht länger, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, weil er nennt dich Sohn, er nennt dich Tochter. Du hast das Himmelsrecht bekommen. Du hast das Recht bekommen, Himmelsbürger genannt zu werden. Ich glaube, das lesen wir sogar in Kolosser. Und deswegen, weißt du, da ist Freude in seiner Gegenwart, Freude im Leben mit ihm. Und Freude ist ganz auch oft eine aktive Hingabe, weil, weißt du, Neuigkeit, du hast dir ganz oft die Entscheidungskraft. Schaust du auf das hier oder schaust du auf das hier? Es ist ganz oft unsere Kraft, unsere Entscheidungskraft, wo wir sagen, für was entscheide ich mich gerade? Weißt du, so ein Paulus, ich meine, alleine wenn wir in Apostelgeschichte lesen, wie er mit Silas im Gefängnis Lobpreis gemacht hat, da denke ich so, ich glaube, der hat nicht so geschaut. Ich glaube, der hat so geschaut. Ich meine, er sagt selber, ich meine, das ist eine krasse Aussage, Sterben ist für mich Gewinn. Mein Leben ist Christus, aber Sterben ist für mich Gewinn. Weil er verstanden hat, das hier ist endlich. Mein Leben ist auch endlich. Ich bin bestimmt für eine Ewigkeit. Mein Blick zu richten auf die Ewigkeit. Deswegen konnte er, glaube ich, Lobpreis machen, weil er wusste, oh, meine Perspektive ist so viel weiter als der Umstand, in dem ich mich vielleicht gerade befinde. Und er hat sich entschieden, Lobpreis zu machen. Das ist eine aktive Entscheidung, mich eins zu machen mit der Wahrheit Gottes und nicht mit dem Umstand, in dem ich mich gerade befinde. Und weißt du, das ist so unglaublich toll, dass ihr Teil von der Gemeinde seid. Weil weißt du, Paulus war im Lobpreis nicht alleine, er war mit Silas. Und ich denke mir so oft, hey, wenn du es nicht schaffst, dann schafft es vielleicht der Nachbar rechts und links neben dir, mit dir. Ich habe das Zeugnis geliebt, als ihr beide hier vorne standet, einfach Danke gesagt habt. Danke, dass ihr mitgebetet habt, dass ihr mitgeglaubt habt, wo wir vielleicht keinen Glauben mehr hatten, wo wir in der Schwäche waren. Aber das macht es doch aus, gemeinsam uns durch Zeiten zu tragen und an Wahrheiten zu erinnern, dass deine Perspektive hier ist begrenzt. Deine Perspektive sollte doch so sein. Lasst uns doch gemeinsam als ein Leib, als eine Gemeinde uns ermutigen, dass du errettet bist. Du hast einen Grund zur Freude. Vielleicht sollten wir uns viel öfter daran erinnern, dass du einen Grund zur Freude hast, egal wie dein Leben gerade aussieht. Und ich weiß, das klingt jetzt für den einen vielleicht ein bisschen naiv. Und du denkst dir so, Laura, du kennst meinen Umstand gar nicht. Nee, aber ich kenne meinen Gott. Ich kann dir sagen, ich kenne meinen Gott. Und er ist der gleiche gestern, heute und alle Ewigkeit. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Deswegen weiß ich auch, dass diese Freude nicht endlich ist, weil er ist nicht endlich. Es kann nichts in ihm enden, weil er die Ewigkeit ist. Das ist ganz logisch, oder? Ich habe das letztens erzählt, aber ich saß letztens wirklich eine halbe Stunde in meiner Zeit mit Jesus und habe über Ewigkeit nachgedacht. Ich war so für immer, für immer, für immer und ich konnte nicht aufhören. Es war so komplex, wer versteht es schon? Für immer, es hat kein Ende. Deswegen ist auch das, all das, was in ihm zu finden ist, hat kein Ende. Und weißt du, selbst Jesus hat gesagt, ich sage euch das, meine Gebote zu halten, in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Er sagt, Jesus sagt von sich, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Da ist Zugang zu einer vollkommenen Freude in ihm, weil er sagt, ich lasse euch. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Und selbst sagt er, in Hebräer lesen wir 12, Vers 2, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Und was wartete für eine Freude auf ihn? Die Ewigkeit zu sitzen zur rechten Seite Gottes. Amen. Nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Ich denke mir, wenn Jesus Freude war, sein Reward, er sagt so, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Das ist die Perspektive. Die Freude, die vor mir liegt, die Freude auf die Ewigkeit, die Freude für das Werk, was ich tun werde. Wie viel mehr sollte dann einfach Freude Inhalt unseres Lebens sein? Wir lesen auch in Nehemia 8, Vers 10. Jeder kennt diesen Vers. Die Freude am Herrn ist meine. Amen. Ich liebe das, was, ich weiß nicht, ob jemand von euch Bill Johnson kennt, aber er sagt ganz oft so, hey, wir sind nicht stärker als unsere Freude. Weil wenn Freude meine Stärke ist, wie soll ich stärker sein als die Freude? Es sind nur Gedankenanregungen, dürft ihr euch mal Gedanken drüber machen und das mitnehmen. Aber ich durfte echt lernen, dass so Schlüssel für Freude für mich waren, vor allem Dankbarkeit, wirklich dankbar zu sein. Weißt du, wir lesen zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, freut euch, was auch immer geschieht, haben wir gerade auch schon in Philippa gelesen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Amen, ich habe es geliebt, in dem Zeugnis so zusammen zu beten. Dankt Gott in jeder Lage. Heftige Aussage. In jeder Lage dankt Gott. Weil, weißt du, diese Freude der Errettung, alleine deine Errettung ist doch genug Grund zur Danksagung. Danke Gott, dass ich errettet bin. Danke, dass ich alles bei dir abladen darf. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und wir lesen es auch in Philippa vorhin. Voll Dankbarkeit wendet euch an Gott. Dankbarkeit war für mich echt ein Schlüssel, weil ich glaube, Dankbarkeit richtet Herzen aus. Amen. Dankbarkeit richtet dich wirklich auf diese Perspektive Gottes aus, weil du nicht das siehst vor Augen. Weil weißt du, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht dein Herz an. Er sieht, in welchen Momenten du ihm welchen Lobpreis bringst. Vorhin haben wir Blessed Be Your Name, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, gesungen. Und da heißt es auch, weißt du, eigentlich egal, ob ich in der Wüstenzeit bin oder durch welche Lage ich gehe, ich bringe dir Lobpreis. Ich glaube, ganz oft können wir das machen, wenn wir eine Haltung von Dankbarkeit einnehmen. Und, weißt du, selbst wenn du nicht den Partner links und rechts neben dir hast oder hinten oder vorne, du hast jemanden, der uns gesandt wurde, wo Jesus selbst gesagt hat, es ist besser, dass ich gehe, weil ich werde euch jemanden senden. Und du hast den Heiligen Geist. Ich liebe den Heiligen Geist. Wirklich. Ich bin so, oh, ich muss Leben nicht alleine machen. Weil, oh, der Heilige Geist, Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit ist in mich eingezogen. Und weißt du, er, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in Jesu Namen gesendet hat, lehrt uns alles Weitere und erinnert uns daran, was Jesus gesprochen hat. Das lesen wir in Johannes 14, 26. Er erinnert uns, der Heilige Geist lehrt uns da rein. Und weißt du, eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Ist nicht zu trennen. Wir haben Zugang und wir haben einen Helfer an unsere Seite gestellt. Und was ich auch lernen durfte, ist, dass ich jetzt schon anfange, mich in Freude zu jubeln. Es hört sich für den anderen vielleicht so an, hä, was, wie, wo, was? Aber ich habe gelernt, so diese Dankbarkeit auch ist eine Herzenseinstellung, dieses mich unabhängig von meinen Umständen zu machen und zu sagen, so wie Paulus das im Gefängnis schreibt oder Paulus und Silas im Gefängnis Lobpreis machen. Ich bin voll Dankbarkeit und ich jubel jetzt schon, auch wenn ich den Durchbruch noch nicht sehe, aber weil ich weiß, wer du bist und weil ich weiß, wer du sagst, der du bist, kann ich jetzt schon jubeln, weil deine Natur ist Wahrheit, dein Wesen ist Wahrheit, du bist der Gleiche für immer. Deswegen kann ich doch jetzt schon jubeln, weil ich weiß, du bist Hoffnung. Ich weiß, du bist Freude. Ich weiß, du bist Friede. Ich weiß, in dir ist alles zu finden. Manchmal fange ich einfach schon an zu jubeln vor meinem Durchbruch, vor dem, was ich sehen will, weil mich das ganz oft wieder wirklich dieses, das hier macht mit mir. Ich jubel und ich bin so, okay, ich schaue auf die Ewigkeit, ich schaue auf das, wer du bist und ich schaue nicht auf das, was gerade meine Umstände sind. Und ganz oft habe ich gemerkt, macht das einfach was mit meinem Herzen, es löst Dankbarkeit in mir aus und es richtet mich auf Wahrheit aus. Ich habe wirklich gemerkt, Freude richtet mich auf Wahrheit aus. Und ich bin gleich fertig. Weißt du, wir im Römer 8 lesen wir wollen nicht mehr im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Das heißt, wir müssen uns auch auf die Wahrheiten des Geistes ausrichten. Mal ein Gedankenanstoß. Und weißt du, ich wurde ganz viel von diesen Altlasten, ich habe so ein bisschen angedeutet, wie mein Leben aussah vor Jesus. Und mein Leben hat sich so radikal geändert, aber trotzdem war ja nicht auf einmal alles weg. Wer kennt es auch? So, ich entscheide mich für Jesus, trotzdem sind da noch Dinge in meinem Herzen und Schmerzen und vielleicht Trauma oder Geschichte, die trotzdem Jesus irgendwie mit mir aufarbeiten will. Deswegen sage ich immer, Leben mit Jesus ist eine Reise. Und manches habe ich erlebt, war so weg, wie meine Krankheit nach der Taufe, von einem auf den anderen Tag. Und manche Sachen sind eine Reise mit ihm. Und auf dieser Reise hatte ich ganz oft Begegnungen mit der Freude des Heiligen Geistes, die mich so überwältigt hat, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Und ich kannte das vorher nicht. Ich kannte Freude mal, yay, Party, wuhu. Aber dass mich Freude überwältigt. Und ich hatte ganz viele Erlebnisse, wo mich seine Freude überwältigt hat und die mich geheilt hat. Das hört sich jetzt für den einen vielleicht so an, hä, was? Aber richtig viel Traumata und viel Schmerz, auch aus meiner Kindheit und Jugend und so weiter, wurde mit Begegnungen mit seiner Freude geheilt. Weil es konnte, in dieser Überwältigung von Freude, konnte wie dieser Schmerz nicht mehr drin bleiben. Der wurde wie rausgefreudigt, kann man sagen. Das habe ich jetzt mal erfunden, das Wort. Wurde rausgefreudigt, aber wirklich, das ist mein Zeugnis. Freude ist in mein Leben eingezogen, die nicht abhängig ist von Umständen. Weißt du, ich sagt man jetzt vielleicht, Laura, du bist ja eine freudige Person, aber ich bin so, es ist echte Freude, die ich empfinde. Keine vergängliche Freude. Und natürlich habe ich manchmal Freude an Witzen oder Freude an Lustigkeiten, wo ich lache und alles cool. Ich liebe das auch, mit Menschen zusammen zu sein. Aber ich kann wirklich sagen, ich habe eine Freude durch ihn empfangen, die ich vorher nicht kannte, die nicht von dieser Welt ist und die nur und einzig und allein in ihm zu finden ist. Nur in ihm. Du kannst versuchen, sie irgendwo anders zu finden. Das wird dich für den Moment vielleicht glücklich machen. Denkst du, ich will reisen nach dem Abi oder ich gehe auf die nächste Party. Ist okay, wir dürfen auch Sachen genießen. Gibt es auch viele Bibelstellen über Genuss. Aber die richtigen Dinge genießen, muss ich dazu sagen. Und ich glaube aber, da ist eine Freude für dich verfügbar. Und vielleicht denkst du dir gerade, boah, weißt du, vorhin sind Leute aufgestanden, die echt nicht das letzte halbe Jahr eine einfache Zeit hatten. Aber ich glaube, heute ist echt was für dich verfügbar. Ich habe letztens in meinem zweiten Jahr, das ist eine tolle Klasse, eine Klasse mit ungefähr 32 Studenten. Und auf einmal hatte ich im Lobpreis ein Lied, habe ich empfangen. Und ich mag das echt nicht so zu singen. Habe ich früher viel gemacht, aber ist jetzt heute nicht mehr so Ding. Das überlasse ich meinem Mann, der kann das so viel besser. Vollblutmusiker. Aber ich habe so eine Liedzeile empfangen, so dieses Freude ist verfügbar für dich und mich, weil dein Geist in mir lebt. Und dann haben wir das angefangen zu singen und manche haben sich gar nicht danach gefühlt. Die waren so, boah, mir geht's nicht gut, ich habe schlechte Gedanken. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir singen das jetzt, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, weil es uns auf die Wahrheit ausrichtet. Und dann haben wir das ergänzt. Dann hieß es, Hoffnung ist verfügbar für dich und mich, weil dein Geist in mir lebt. Frieden ist verfügbar für dich und mich, weil dein Geist in mir lebt. Leben ist verfügbar für dich und mich, weil dein Geist in mir lebt. Freiheit, und es haben Leute auch gesungen, es haben Studenten zu mir gesagt, meine Ehefrau ist verfügbar für dich und mich. Das haben echt Studenten gesungen. Ich war so, okay, proklamieren wir, die Ehefrauen und Ehemänner sind verfügbar für dich und mich. Für mich nicht mehr, ich habe einen. Bin glücklich mit einem, es reicht. Aber es ist verfügbar für dich und mich. Und ich will dir sagen, es ist auch heute verfügbar. Manchmal schieben wir Sachen gerne auf, oder? Kennt ihr das? Ich bin so. Wir sagen, ah ja, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, wenn ich mich irgendwie danach fühle. Aber ich glaube, heute kannst du echt eine Entscheidung treffen, dass etwas Neues für dich verfügbar ist, wo auch Freiheit passiert, wo Heilung passiert. Einfach und allein durch diese Freude zu wissen, dass ich errettet bin und dass ich mit Jesus leben darf. Und weißt du, Martin Luther hat gesagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Es ist wie diese Exzellenz und dieses Ich, so dieser Masterabschluss. Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Und ich glaube, wenn du gerade denkst, hey, Freude ist heute für mich verfügbar, oder ich will irgendwie mehr von dieser Freude, von der du geredet hast, Laura, ich will meine Augen neu heben auf die Wirklichkeit und nicht auf meine Umstände. Wenn irgendwas davon dich angesprochen hat, dann darfst du mal kurz aufstehen. Wir haben so ein bisschen Piano. Okay, dann bete ich noch. Es sind ziemlich viele. Liebs, danke für eure Ehrlichkeit. Ich bin immer so, ich mag gar nicht, wenn so Scham in Gemeinden ist und Leute sich nicht trauen. Es muss einfach aufhören. Deswegen danke für euren Mut. Ich bete noch, du darfst einfach mal so in Empfangshaltung gehen, wie es für dich gut ist, ob du dein Herz halten willst oder so die Hände ausstrecken oder wonach du dich fühlst, völlig Banane. Jesus, ich bete jetzt wirklich, dass dieses Zeugnis, was du in mir getan hast, wo du mich hast wahre Freude kennenlernen, die nicht abhängig ist von Umständen, sondern einzig und allein von der Wahrheit, dass ich errettet bin, ich setze das jetzt frei. Und ich bete wirklich da, wo Leute gerade ja in Trauer sind, in Ängsten, in ja vielleicht auch manchmal zu sehr auf ihre Umstände schauen. Ich bete jetzt, dass du wirklich, Heiliger Geist, ganz sanft kommst mit deinen Händen und den Kopf hebst. Ich bete jetzt, dass du Leute berührst, dass du sie anfährst, dass du ihren Kopf hebst und sagst, hey, da ist eine andere Wahrheit für dich verfügbar. Schau auf die Perspektive Ewigkeit. Da ist mehr. Da ist Freude, weil du errettet bist und ich dich erkauft habe, teuer erkauft habe. Ich nenne heute, ich sage auch neu zu dir, mein geliebtes Kind, Tochter und Sohn, du hast ein Himmelsbürgerrecht empfangen. Ich bete, dass du neu lernst, dich in die Durchbrüche zu jubeln, dass du eine Freude empfängst vom Himmel. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du das freisetzt. Eine Freude, wo wir einfach und allein dich bestaunen und an dir uns beglücken, wie David das in Psalm sagt. Deine Nähe ist beglückend und ich bete jetzt, dass wir was Neues empfangen. Auch wenn wir es vielleicht gerade nicht spüren, dass wir was Neues empfangen, was in uns tief gewurzelt wird. Dass wir öfter darauf schauen, was wir eigentlich haben und nicht darauf schauen, wie wir, was wir nicht haben. Ja, und ich breche auch wirklich jede Lüge, dass du nicht Freude empfinden kannst. Ich sage, wir nehmen sie gefangen im Namen von Jesus. Und ich bete auch, dass da, wo vielleicht manchmal so einen Gedanken kommen, ich darf meine Emotionen doch nicht zeigen, ich muss mich doch irgendwie beherrschen, das darf doch nicht so aus mir raussprudeln, das bin ich doch gar nicht. Jesus, ich sage jetzt, dass da neue Freiheit kommt. kommt, dass wirklich dieses auch manchmal deutsche Ernsthaftigkeit, dass es einfach geht und dass wir neu von der Freude gefüllt werden, dass wir anfangen zu leuchten und andere Menschen Christus in uns erkennen. Weil wir sagen in Kolosser, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Ich bete, dass das neu eine Wahrheit wird, der wir uns bewusst machen und dass es was ist, was in uns einzieht, wo wir wissen dürfen, wir glitzern und wir leuchten, weil Jesus lebt in uns. Und wir dürfen, andere dürfen das erkennen. Sie dürfen es erkennen und sie müssen es erkennen, weil wir Zeugnis geben wollen von dir und deinem großen Werk. Ja, in deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass ich hier sein durfte. Ist mir eine Riesenfreude. Und ja, danke. Sorry fürs ein bisschen Überziehen. Wer noch Gebet haben möchte, Eva und ich stehen gerne hier vorne, auch wenn du vielleicht noch ein prophetisches Wort möchtest oder einfach so Gebet empfangen möchtest, laden wir dich ein, dass du richtig gerne nach dem Gottesdienst zu uns kommst.